Ob ich frei leben kann oder nicht, hängt nicht nur mit dem zusammen, was wir in der Welt, die wir kennen, bemerken. Wir entscheiden zum Beispiel ganz, ganz vieles, was wir erleben, was wir tun, überhaupt nicht selber. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Sondern wir sind zum Beispiel den Naturgesetzen unterworfen. Das heißt, wenn ich mich irgendwo hinlege, brauche ich keine Angst davor zu haben, dass mich irgendwas aufhebt und mich dann durch die Gegend trägt. Weil die Naturgesetze besagen, dass ein Gewicht nach unten zieht, wenn eine Masse dem entgegensteht. Man geht einfach die Massen sich gegenseitig anziehen. Auch in anderen Bereichen, aber da ganz besonders. Wir wissen um Viren und Bakterien, aber sehen kann die keiner von uns. Wir kriegen nur die Auswirkungen davon mit. Je nachdem, mit was wir gerade in Berührung gekommen sind, kann das ganz schön heftige Folgen haben, aber wir wissen darum, dass es das gibt, machen uns aber überhaupt keine Gedanken darüber, weil es ja nun mal so ist. Aber selbst unser eigenes menschliches Wesen, unsere Genetik, aber auch unsere Erziehung, die wir in der Familie erlebt haben oder auch durch die Umwelt, wie unsere Erfahrungen prägen unser Handeln und Tun nicht unerheblich mit. In den meisten Religionen dieser Welt gibt es noch ganz andere Einflüsse, die wir in unserer Kultur, hier in unserem sogenannten westlichen aufgeklärten Europa, mehr und mehr meinen, abgeschafft zu haben. Doch das ist nicht nur falsch, sondern auch ein ganz, ganz großer Irrtum. Und ein gefährlicher Irrtum, denn zum einen haben wir nichts abgeschafft, sondern es kommt dann auf dem hinteren Weg über ganz andere Kanäle immer wieder neu mit rein. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass wir uns dessen bewusst machen müssen, wenn wir frei werden wollen, auch in unseren eigenen Entscheidungen. Wir leben in einer Welt, die rein physisch zu sein scheint, aber es gibt noch ein geistliches Reich, das unser Leben beeinflusst. Es beeinflusst Familien, Ehen, Gemeinden, ganze Nationen. Ein paar Fragen, die man sich zumindest hier in unserer Kultur immer mal wieder stellen sollte, sind zum Beispiel: Ist die Situation einfach so aus irgendeinem Grund so schwierig, ohne dass ich den sehe? Ist die Stimmung einfach so schlecht oder hat es einen Grund? Ist meine Ehe einfach so im Moment angespannt? Wird die gemeinsame Anbetung Gottes vom Wetter oder der Jahreszeit gedrückt? Passieren Selbstsucht, Geiz, Lügen und Betrügen einfach so ohne Grund? Hängen ständig fehlende Freude oder Begeisterung von der Persönlichkeit ab? Passieren Engstirnigkeit, Vorurteile und Ablehnung einfach so? Ist schlechte Gesundheit einfach Schicksal? Passieren Kriege einfach so? Gibt es Hunger einfach so? Passieren finanzielle Zusammenbrüche einfach so? Oder Unterdrückung, vieles, vieles mehr. Ich möchte die Liste jetzt gar nicht weiter fortsetzen. Da sind schon genug Anregungen, einfach um auch mal selber sich zu gucken, anzusehen und zu überlegen, ist das, was ich erlebe, ist das, was ich mitmache, wirklich so gegeben? Oder hat es Ursachen? Eventuell sogar Ursachen, gegen die wir etwas tun können. Wir leben in einer Welt, in einer Kriegszone, und ich sage das jetzt schon mal so am Anfang, und wir können dieser Situation nicht entkommen. In diesem Krieg gibt es viele Verlierer, die versuchen, weil sie Jesus nicht kennen, diese Welt irgendwo zu nutzen und geraten dabei unter die Herrschaft Satans und leben da drin, obwohl sie es gar nicht merken, aber es wirkt sich in vielen, vielen Bereichen aus. Aber auch manchen Christen geht es nicht viel besser, weil wir nicht beachten, dass es diese beiden Welten gibt. Wenn ich so einige Beobachtungen gemacht habe in den letzten Jahren, wo wir doch mit den anderen Kirchen viel zusammengearbeitet haben, ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen, auch im Gespräch mit Leuten, die jetzt gar nicht zu unseren Kirchen gehören. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendeinen Gott gibt, ist bei den Leuten hier in unserer Region vorhanden. Ich sage das mal so, man geht davon aus, dass es irgendwie einen Gott geben wird. Wahrscheinlich. Ich habe von dem Lesch, ich weiß den Vornamen im Moment nicht, ist aber auch egal, genau, einen interessanten Vortrag gehört, wo er gar nicht versucht, in Richtung Glauben zu gehen, sondern wo er einfach sagt, wenn ich mir die Natur angucke und mir ansehe, dass alle Sachen, die geschaffen sind, alle Dinge, die wir haben in der Natur, Pflanzen, Steine, alles Mögliche, geht nach der Fibonacci-Regel. Das heißt, du kannst anhand der Zahlen der Fibonacci-Regeln festlegen, wie viele Blütenblätter eine Blume hat. Du kannst die Form der Gesteine, der Mineralien und alles Mögliche festlegen und alles passt haargenau so zusammen. Und zwar wirklich aufs, wer weiß wie viele Stellen hinter dem Komma genau. Und er sagt, wenn ich mir jetzt überlege, wie das zufällig entstanden sein könnte, dann ergibt es sich, dass wenn ein Teil, also eine Blüte, alle Blütenblätter in genau der richtigen Reihenfolge, genau den richtigen Abstand hätte, damit jedes Blatt entsprechende Menge an Sonne und alles Mögliche bekommt, wäre das eine Zahl im Verhältnis zu 1 mal 10 hoch 60, das heißt eine 10 mit 60 Nullen dahinter. Wenn ich Lotto spiele, bin ich, glaube ich, bei 1,2 Millionen oder so, ob ich da überhaupt was gewinne. Aber das ist also viel, viel wahrscheinlicher. Oder dass mich ein Blitz trifft und mich erschlägt, ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher. Oder wenn ich noch schlimmer es treibe und lege mich irgendwo an den Strand oder an der Palme, dass ich von der Kokosnuss erschlagen werde, da ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass man besser einen Helm aufsetzen sollte. Aber wenn ich mir diese anderen Sachen angucke und gucke mir die Natur an, in allen Einzelheiten und guck mal ein bisschen näher hin und frag mal nach, wie kann das sein? Dann sagt er, ist es für ihn undenkbar, dass so etwas auch in einer noch so enorm verlängerten Zeit, die mit unseren sogenannten 4 Milliarden überhaupt nichts mehr zu tun hat, Jahren so nach und nach entstanden sein könnte. Es geht nicht. Den Schluss, den wir jetzt daraus ziehen würden, hat er nicht gezogen. Da tut er sich auch noch immer ein bisschen schwer. Aber immerhin, er zeigt, wo die Unmöglichkeiten liegen, in dem Bereich, wo wir versuchen, eine Welt ohne Gott uns vorzustellen. Also Gott an sich, okay, kann man von ausgehen. Aber wenn ich mit Leuten rede, die diesen Gott akzeptieren und vielleicht sogar sagen, ich bin ein Mensch, der glaubt, dass es Gott gibt und dass er auch was für mich getan hat, dann heißt das noch lange nicht, dass ich davon ausgehe, dass es auch einen Gegenspieler gibt, der das, was Gott geschaffen hat, versucht zu pervertieren, nachzumachen, aber zum Negativen. Und das ist das Thema, um das es mir heute geht. Es wurde vorhin schon so ein bisschen deutlich, weil ich glaube, dass ganz vieles davon abhängt, was in unserem ganz praktischen Leben von Bedeutung ist. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir für jemanden beten, der krank ist. Und verschiedene andere Sachen auch. Aber zu den Auswirkungen kommen wir in den nächsten drei Predigten. Heute möchte ich nur versuchen, anhand der Bibel diesen Bereich einmal so deutlich zu machen, dass wir sehen, das ist jetzt keine Spinnerei von mir oder von irgendwelchen anderen Leuten, sondern die Bibel lehrt da eine ganze Menge und macht uns vieles deutlich. Auch Martin Luther zum Beispiel vor 500 Jahren hat ein ganzes Buch über die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre geschrieben, um deutlich zu machen, es gibt das Reich Gottes und es gibt dieses unsichtbare Reich und es gibt also diese zwei Bereiche mit dem Reich Gottes und dem Reich Satans und dem sichtbaren Reich auf der anderen Seite. Also um uns das so ein bisschen darzustellen. Es gibt die für uns sichtbare, natürliche Welt, die wir kennen, die wo wir alles anfassen können und versuchen können, damit umzugehen, selbst mit den Sachen, die wir nicht mehr sehen und verstehen können. Dann gibt es die für uns normalerweise unsichtbare geistliche Welt, die wiederum ist aufgeteilt in Gottes Reich und das gefallene Reich Satans. Und diese übernatürliche Welt durchdringt die natürliche Welt. Und sowohl die natürliche Welt beeinflusst die übernatürliche Welt, wie auch die übernatürliche Welt die natürliche Welt beeinflusst. Dazu zwei ganz deutliche Beispiele. Das erste haben wir eben gehört, da ging es um den Hiob. Und beim Hiob ist es ja so, dass wir bei seiner Geschichte das mitbekommen, dass Gott, während es noch diese Ratsversammlungen im Himmel gibt, also Satan noch irgendwie Zugang zu Gott hat, Hiob ist ja das älteste Buch der Bibel, was wir sowieso haben, dass dieser Zugang zu Gott irgendwo noch vorhanden war. Und Gott weist den Hiob darauf hin, nicht den Hiob, weist den Teufel darauf hin, dass es einen Menschen auf dieser Erde gibt, der sich vorbildlich verhält. Einen richtig guten Menschen. Und um es ganz kurz zu machen, Hiob sagt, klar, du sorgst ja auch dafür, dass es dem Kerl gut geht, warum sollte er sich gegen dich stellen? Ganz klare Geschichte. Den Menschen, denen es gut geht, die bleiben auf deiner Seite. Und dann sagt Gott, stopp. Hiob tut, was ich will. Aber nicht deswegen. Und damit du es verstehst, erlaube ich dir, ihn wegzunehmen, was er hat. Und dabei wird zunächst einmal das Äußere, der Besitz weggenommen. Dann sterben seine Kinder. Dann kommt er nochmal mit dem Teufel zusammen und sagt, und, siehst du, er steht immer noch zu mir. Und dann sagt er, ja, du hast mir nur das Äußere weggenommen. Nur in Anführungszeichen. Wenn du aber auch an seinen eigenen Körper gehst, dann ist das ganz anders. Und dann sagt, erlaubt Gott ihm sogar, seinen Körper anzugreifen. Er kriegt Geschwüre und alles Mögliche. Er juckt sich, sitzt in der Asche, weiß nicht mehr, was er noch machen soll, um das irgendwie ertragen zu können. Und die einzige Person, die ihm geblieben war, die noch bei ihm war von seiner Familie, war seine Frau. Und die war in dem Fall äußerst nicht hilfreich, sondern hat ihm gesagt, guck dich doch mal an. Das, was du hier hast, lohnt sich nicht mehr. Bring dich um und dann ist die Sache beendet. Das war das, was die einzige Person, die noch zu ihm eigentlich stand, weitergab. Dann kommen die Freunde und es gibt Gespräche und alles Mögliche. Und bei der ganzen Geschichte ergibt sich am Ende dann etwas ganz anderes. Etwas, womit keiner gerechnet hat, womit auch der Teufel nicht gerechnet hat. Und was dieses Buch erst sinnvoll macht. Nicht nur, dass der Hiob das alles aushält und dass die Freunde zu ihm stehen, auch wenn sie ihn auf die Palme bringen und so weiter, sondern, dass Gott dem Hiob dann Fragen stellt und ihm fragt, sag mal, erklär mir doch mal, wie ist das mit den Tieren, die in der Wildnis leben? Wann kriegen die ihre Jungen und wie, unter welchen Umständen? Wie vermehren sie sich? Wie verhalten sich Sonne, Mond und die Gestirne zueinander? Wie passt das alles zusammen? Und der Hiob sagt, aufwacke. Gott, du hast recht. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe geglaubt, dass ich dich verstehe. Aber ich habe nur ein klein wenig von dir verstanden. Vorher habe ich eigentlich sogar nur von dir gehört. Aber jetzt sehe ich dich mit meinen Augen. Das heißt, diese ganze schlimme Geschichte, die passiert, dient dazu, damit er hier Gott wieder begegnet. Das, was wir vor einem Sündenfall mitgekriegt haben, wo Adam und Eva es nicht mehr ertragen konnten, mit Gott zusammen im Garten spazieren zu gehen, da sagt der Hiob, jetzt, und ich kann dich sehen. Ich kriege mit, wer du wirklich bist. Gott beschenkt Hiob. Und deswegen ist dieses Buch so extrem weit verbreitet. Ist immer mal wieder, wenn man nicht so ganze Bücher, sondern nur Geschichten nimmt, an der Bestsellerliste ganz oben. Ist in ganz, ganz vielen Bereichen wird diese Geschichte als etwas besonders Gutes, besonders Hilfreiches beschrieben. Da, wo ein Mensch sein Verhältnis zu Gott richtig einschätzt und versteht, wer bin ich schon im Vergleich zu Gott? Und dass dieser Gott mir Gutes getan hat, warum sollte er mir nicht auch andere Zeiten zumuten? Und Gott hat vieles wieder gut gemacht, auch wenn man den Verlust von Kindern, glaube ich, nie wieder gut machen kann, auch wenn dann neue kommen. Aber trotzdem, für Hiob war das klar, Gott hat mir mit diesem Schrecklichen etwas Gutes getan. Da merkt man so richtig, Gott redet mit dem Teufel und der schlägt zu. Er greift aus der unsichtbaren Welt in das sichtbare Leben von hier ein. Ein anderes Beispiel haben wir auch in der Bibel. Und dieses Beispiel steht in Daniel 10. Da kann man das nachlesen. Ich habe ein paar von den Versen auch mit dabei. Da geht es um Daniel, der das Buch Jeremia liest und über die Schuld Israels liest und das Ganze nicht so richtig versteht. Und deswegen fragt er Gott nach der Bedeutung. Und dabei ist ihm das so wichtig, dass wir lesen, 3 Wochen lang betet er ganz intensiv und fastet dabei. Und nach 21 Tagen, also wirklich 3 Wochen, besucht ihn ein Engel und spricht ihn an. Du musst keine Angst haben, aber immer wieder in der Bibel, da wo Boten Gottes mit Menschen reden. Und dann geht es weiter im Vers 12. Moment, da müsste eigentlich jetzt ein anderer Vers stehen. Da. Sogleich ergriff eine Hand nach mir und zog mich hoch, sodass ich mich auf die Knie aufrichten und mit den Händen aufstützen konnte. Der Mann sagte zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf. Gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt. Und zitternd stand ich auf. Und er sagte zu mir, hab keine Angst, Daniel, du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen. Also, hier ist Daniel derjenige, der betet, der Gott um Hilfe bittet, der Gott darum bittet, ihm doch zu erklären, was hier los ist und was wichtig ist, was er jetzt wissen muss, auch um dem Volk zu helfen, damit sie aus der Gefangenschaft wieder rauskommen, damit sie wieder klarkommen können mit Gott. Und dann kommt das hier. Schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er, also Gott, dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs. Aber der Engelfürst des Perserreiches, heutiger Iran, trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, mir zur Hilfe, sodass ich mich dort losmachen konnte. Hier merken wir, wie die menschliche Situation etwas im unsichtbaren Reich bewegt und gleichzeitig diese unsichtbare Welt sich wehrt. Und dieser Engelsfürst von den Persern, wir haben in der Bibel an verschiedenen Stellen diese Aussagen, dass es so bestimmte Dämonen gibt, die über Regionen herrschen. Und bei manchen Völkern sieht man das, da bleibt einfach über die Jahrtausende sogar die Kultur oder das Böse in einer Region bestehen und Persien oder der Iran gehört für mich mit dazu. Und es hat so lange gedauert, bis dieser Engel da wegkam, um dem Daniel die Antwort zu bringen. Also da passiert eine ganze Menge, da ist nicht nur, dass da irgendwas läuft und wenn wir was machen, dann passiert alles sofort, sondern auch da gibt es reale Kämpfe, reale Auseinandersetzungen zwischen dem Bereich Gottes und dem Bereich Satans, die einfach da sind und die durchaus behindern können, aber nicht verhindern. Also dieser Engel wurde losgeschickt, als Daniel anfing zu beten. Aber diese dämonische Macht hat das so lange aufgehalten, bis ihm Michael zur Hilfe kam. Das war eine Schlacht in der unsichtbaren Welt. Und dann steht im Vers 20, weißt du nun, warum ich zu dir gekommen bin? Ich will dir offenbaren, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Wenn ich dich verlasse, muss ich wieder mit dem Engelsfürsten des Perserreiches kämpfen. Und wenn ich den besiegt habe, muss ich gegen den Engelsfürsten der Griechen antreten. Niemand steht mir gegen sie bei, außer Michael, dem Engelsfürsten eures Volkes. Dieser Engel stand in ständigem Kampf für die Menschen, für das Volk Gottes. Und da wird etwas deutlich, was für mich wichtig ist und wo wir als Menschen gerne weggucken. Nämlich, Satan versucht alles, um zu zerstören, was Gott geschaffen hat. Seine Macht hier ist gestiegen, weil wir ihn nicht mehr beachten. Wenn Menschen beten, ergibt das Veränderungen im übernatürlichen Bereich. Wenn wir für bestimmte Situationen eintreten, sind die Mächte, die damit in Verbindung stehen, von der Seite, die betet, gestärkt. Und glaubt mir, auf der Seite Satans gibt es ständig Leute, die für ihre Mächte sich einsetzen, für sie opfern und alles Mögliche tun, nur damit sie stärker werden. Wir leben, wie gesagt, in einer Kultur, wo wir das völlig außen vor lassen und uns überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, wo wir nichts mehr am liebsten damit zu tun haben wollen, weil wir es nicht in der Hand haben. Wir haben am liebsten nur das, was wir kontrollieren können. Wer von euch arbeitet gerne mit einer Maschine, die er nicht bedienen kann? Nur was ganz Einfaches, Banales. Mit einer Maschine zu arbeiten, die ich nicht bedienen kann, die mir einfach über ist, ich weiß nicht aus welchem Grund auch immer, fällt mir sehr schwer, auch Sachen zu tun, die ich nicht so gerne mache, weil ich weiß, da sind so viele Sachen mit bei und da können so viele Fragen und Hintergründe und alles Mögliche passieren. Guckt euch nur mal verschiedene Bögen an, die ihr ausfüllen müsst, wenn ihr einen Kredit haben wollt oder irgendwelche anderen Sachen. Das ist der helle Wahnsinn. Dem würde ich lieber weglaufen, als das zu tun. Weil ich weiß, ich habe das nicht in der Hand. Ich kann das nicht kontrollieren. Und genauso ist auch diese Denkweise bei den Menschen. Wir können dieses unsichtbare Reich nicht kontrollieren. Wir haben es nicht in der Hand. Es ist mächtiger als wir. Es steht über uns. Und doch sagt uns Gott, dass wenn wir als Menschen uns ihm zuwenden, dass Jesus uns frei macht. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der wird frei auch von all diesen Sachen, die auf ihn einströmen, wenn wir entsprechend diese Wege gehen. Aber dazu in den nächsten Predigten mehr. Nur für jetzt, für heute, ist es mir einfach mal wichtig gewesen, das nochmal so deutlich zu machen, auch wenn uns das vielleicht im Moment praktisch noch gar nicht viel weiterhilft. Aber uns das bewusst zu machen, wir leben in einer Welt, die nicht nur aus der Sichtbaren besteht, sondern diese Welt wird durchdrungen von dieser unsichtbaren Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt, in der wir leben, möchte Gott wirksam sein und er möchte helfen. In Apostelgeschichte 5, Vers 3 steht zum Beispiel diese Aussage: Warum hast du dein Herz Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Das sagt, fragt der Petrus den Ananias, der mit seiner Frau sich dazu verschworen hatte oder abgesprochen hatte, nach außen für die Gemeinde so zu tun, als ob sie alles, was sie für den Verkauf eines Ackers gekriegt haben, jetzt der Gemeinde spenden, wo das keiner von ihnen verlangt hat, aber nur so zu tun, als ob, reichte aus, dass Petrus gesagt hat, ihr werdet das nicht übernehmen. Das war am Anfang so krass. Wir leben heute in einer Zeit, wo ich so den Eindruck habe, dass Gott sich weit, weit fern von uns hält, damit wir überhaupt noch existieren, weil wir nur noch ganz wenig danach fragen. Wenn Gott so nah wäre, wie das damals der Fall wäre, gäbe es, glaube ich, keine Gemeinde mehr. Aber es ist anders. Gott kennt uns und er weiß auch, was ist. Aber er wünscht sich trotzdem, dass wir verstehen lernen, dass wir uns weit von ihm entfernt haben manchmal. Indem wir meinen, wir hätten alles in der Hand. Wir könnten mit dem, was wir tun, alles Mögliche erreichen, aber das ist ein Irrtum. Wir können alles Mögliche planen. Manches davon ist gut und wird auch passieren. Aber manchmal gehen Sachen völlig schief. Manchmal scheinen Sachen völlig entgegenzustehen und sie werden dann doch ganz anders. Ich habe vor Jahren mal, ich erinnere mich noch dran, diese Geschichte erzählt, was ich als Kind erlebt habe zu Hause, wenn wir in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, war es so, dass wir im Sommer, ähnlich wie wir hier den Wandertag haben, an einem Tag irgendwo anders hingegangen sind, in die Wälder oder an verschiedene Quellen, die gab es ja bei uns da, die Lahnquelle und die Dillquelle und verschiedenen Sachen und haben da zusammen draußen gekocht und in so einem riesen Pott das Essen gemacht. Das Einzige, was dabei immer ein Problem war, ist das Wetter. Das kennen wir. Wenn wir planen, wissen wir nie, wie das Wetter an dem Tag sein wird. Aber ich habe es zweimal, das weiß ich genau, aber ich meine sogar noch öfters, erlebt, dass es so war, dass wir geplant hatten und eigentlich schon absagen wollten, weil der Wetterbericht in eine andere Richtung ging. Und dann haben wir dann gesagt, wir haben es aber geplant und wir haben auch dafür gebetet, wir machen es jetzt trotzdem. Und dann sind wir losgezogen und dann wurde der Kessel auf den Topf, auf das Feuer gestellt und das ganze Wasser rein und die Würstchen und alles Mögliche, was da reinkam. Und dann kamen die Wolken. Und sie wurden dicker und dicker und schwärzer und schwärzer. Und so von Weitem hörte man schon das Grummeln. Und was mich fasziniert hat und mein Leben wirklich geprägt hat, waren zwei Leute aus der Gemeinde, die an sich hingekniet haben und gesagt haben, Gott, du hast es zugelassen, dass wir für heute diesen Tag geplant haben. Jetzt musst du zusehen, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Und wenn man dann sieht, wie die Wolken in der Mitte aufreißen und auf beiden Seiten weit genug entfernt vorbeiziehen und sich abregnen nach allen Richtungen, nur nicht da, wo wir waren, dann fängt man an zu staunen und zu erleben, da, wo wir beten, verändert sich die Welt. Naturgesetze spielen dann keine Rolle mehr. Da, wo wir für Krankheiten beten, kann es durchaus sein, dass auch Viren und all diese Sachen, mit denen wir zu tun haben, keine Rolle mehr spielen, weil Gott Sachen verändert. Da, wo wir ihm vertrauen, wird unser Leben anders. Nicht immer so, wie wir es gerne hätten und nicht immer zu allen Zeiten so, wie wir auch für diese ganze Geschichte beten. Aber da, wo wir ihm vertrauen, ist Gott derjenige, der führt und leitet. Und Gott möchte durch seinen Geist in dieser Welt wirksam sein. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie Gott uns ausgestattet hat, mit welchen Privilegien er uns ausgerüstet hat, dadurch, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wir leben ein Leben in Freiheit dadurch, dass der Geist Gottes in unserem Leben wirksam ist. Denn nur dadurch spielt diese unsichtbare Welt für uns nicht mehr die bedrohliche Rolle, sondern die Seite Gottes ist bei uns. Und der Teufel, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den ich hier nicht vergessen darf, der Teufel ist nicht ein ebenbürtiger Gegner Gottes. Der Teufel ist nicht mehr als ein Geschöpf, oder wie es einer meiner Dozenten am theologischen Seminar in Ebersbach damals gesagt hat, liebe Brüder, vergessen Sie eines niemals, der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Und er kann nicht tun und lassen, was er will. Das haben wir bei Hiob gesehen und das sehen wir auch bei allen anderen Sachen. Aber er versucht es. Und da, wo wir uns nicht auf die Seite Gottes stellen, mit Erfolg. Deswegen, darum geht es mir. Und deswegen ruft uns die Bibel dazu auf, zum Beispiel im Epheserbrief haben wir einige Stellen in dieser Richtung, lasst euch nicht volllaufen mit Wein, woraus ein unordentliches Leben entsteht, sondern lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Oder in Apostelgeschichte 4, noch ein bisschen früher gewesen, wo Petrus und Johannes im Gefängnis gewesen sind und dann zurückgekommen sind und Gott loben und preisen und gebetet wird. Und dann bitten sie darum, dass er sie weiter ausstattet, mit dem, das Evangelium weiter zu verbreiten, ungeachtet der Schmerzen, die sie haben, weil sie ausgepeitscht worden sind. Und dann steht danach, direkt nachdem sie gebetet hatten, wurden sie wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da, wo wir uns auf Gottes Sachen einlassen, Stärke. Und auch wenn Sachen passieren, die wir nicht gerne haben, nutzt er sie, um uns dadurch wachsen zu lassen. Das ist es, worum es geht. Gott möchte, dass wir frei leben mit ihm und in ihm. Amen.
Amen.
Lasst uns miteinander beten, ich bitte euch dazu. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, der alles in seiner Hand hat, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und auch wenn Satan sich von dir abgesagt hat und es dieses unsichtbare, negative Reich auch gibt, ist es so, dass du derjenige bist, der ein Größer ist, der alles besiegt hat. Und Herr Jesus Christus, dadurch, dass du am Kreuz dein Blut für uns gegeben hast, hast du uns freigekauft von diesem Reich. Und es hat kein Recht mehr, in unser Leben einzugreifen. Und es kann es nicht tun, wo wir es nicht zulassen und wo du es nicht zulässt. Und wir bitten dich deswegen darum, dass du uns füllst neu mit deiner Weisheit, mit deiner Erkenntnis. Dass du uns neu füllst mit deiner Kraft und uns immer wieder neu auch Hoffnung gibst. Dass egal, was auf uns einströmt, egal, was versucht, uns zu behindern, alles an dir vorbei muss. Und hilf uns auch zu erkennen, wo wir aus Leichtfertigkeit uns auch selber in Gefahr begeben haben und manchmal auch einiges mitbekommen. Bitte hilf uns wirklich, auf dich zu sehen, auf dich zu hören, dir zu vertrauen und unser Leben ganz fest an dir immer wieder neu festzumachen. Danke dafür, dass du bei uns bist. Geh du so auch mit uns in die Woche, die vor uns liegt. Aber ich möchte dich bitten jetzt auch darum, dass du uns begegnest, da wo wir jetzt gleich miteinander dein Mahl feiern. Dass du uns neu vergewisserst, dass du uns alles vergibst. Und dass du uns neu vergewisserst, dass du uns die Kraft gibst, die wir brauchen für unser Leben. Danke dafür. Amen.
Amen. Amen.